Also stell dir vor, du kommst an einen Tatort. Das typische gelbe Absperrband flattert im Wind. Überall wuseln diese Spurensicherer in weißen Anzügen herum.
Mhm, genau. Die fotografieren Fußabdrücke und sichern winzige Fasern. Absolute Routine.
Richtig. Aber was ist, wenn der Vorfall, den du untersuchen sollst, sprichwörtlich der allergrößte Knall der Geschichte war?
Oh ja, ein Tatort, dessen Beweise eben nicht gebündelt auf einem Wohnzimmerteppich liegen.
Genau, sondern die sind über das gesamte unendliche Vakuum des Weltalls verstreut. Wir reden hier von Spuren, die wirklich Milliarden von Jahren alt sind.
Und genau deshalb machen wir heute diesen Deep Dive. Wir untersuchen nämlich das Konzept der kosmologischen Spurensicherung. Das basiert auf einem wahnsinnig faszinierenden Skript von Dr. Perry Phillips.
Ah, der Astrophysiker.
Ja, genau. Er hat an der Cornell University promoviert und er nennt dieses ganze Feld einfach CSI Cosmology, also quasi Spurensicherung im Kosmos. Wir brechen heute mal die drei großen wissenschaftlichen Säulen herunter, die die Urknalltheorie, also den Big Bang, untermauern.
Weißt du, der Moment der Schöpfung ist ja längst vergangen, aber die Indizien umgeben uns halt noch immer. Ich frage mich da nur, wie fangen wir überhaupt an, in solch unvorstellbaren Dimensionen zu ermitteln?
Also wir beginnen einfach damit, dass wir die Datenlage als Startpunkt definieren. Wir reisen dafür rund 14 Milliarden Jahre in die Vergangenheit.
Puh, okay.
Um ganz präzise zu sein, die allerfeinsten Messungen deuten auf einen Moment vor 13,72 Milliarden Jahren hin.
Wahnsinn. Und das ist sicher?
Naja, mit einer Abweichung von gerade einmal plus oder minus 0,03 Milliarden Jahren. Das ist also der historische und zeitliche Rahmen, in dem dieser kosmische Tatort existiert.
Okay, aber bevor wir uns jetzt wirklich kopfüber in diese harten physikalischen Daten stürzen, müssen wir noch kurz abstecken, in welchem Raum diese Quelle überhaupt präsentiert wurde, oder?
Ja, das ist wichtig für den Kontext. Dr. Phillips hat diesen Vortrag nämlich an einem christlichen College gehalten. Er bewegt sich da auf dieser, sagen wir mal, oft sehr hitzig diskutierten Schnittstelle zwischen Astrophysik und Religion.
Richtig. Und um diesen Spannungsbogen direkt mal aufzugreifen, nutzt Dr. Phillips eine wirklich sehr elegante Analogie von dem britischen Autor C.S. Lewis.
Oh ja, die Teekannen-Analogie.
Genau die. Also stell dir vor, du stehst in einer Küche und da kocht eine Teekanne. Wenn dich jetzt jemand fragt, hey, warum kocht das Wasser? Dann kannst du das auf zwei völlig unterschiedliche Arten beantworten.
Die rein physikalische Erklärung wäre dann natürlich, Gas erhitzt den Boden der Kanne. Durch Konvektion wird das Wasser heißer, der Aggregatzustand wechselt zu Dampf, der Druck steigt unweigerlich an und zack, die Pfeife pfeift.
Exakt. Das ist quasi das Wie, also die Mechanik dahinter. Die andere Antwort wäre aber, das Wasser kocht, weil Mrs. Lewis einfach eine Tasse Tee trinken wollte.
Und das ist dann das Warum?
Ja. Dr. Phillips argumentiert da, dass sich diese beiden Erklärungen wirklich in keiner Weise ausschließen. Die existieren einfach parallel.
Genau, für ihn beantwortet die theologische Perspektive, also etwa die Genesis, das Wer und das Warum, also die übergeordnete Absicht hinter dem Universum.
Während sich die Astrophysik eben voll und ganz dem Wie widmet. Und weißt du, das ist aus einer rein analytischen Sicht eigentlich ein brillanter Schachzug für unseren Deep Dive hier am kosmischen Tatort.
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn wir diese beiden Welten trennen, also wenn wir das theologische Warum mal komplett beiseite legen, dann macht das die wissenschaftlichen Daten doch eigentlich noch viel objektiver, oder? Wir suchen ja ausschließlich nach dem Wie.
Ah, ich verstehe.
Die physikalischen Beweise müssen ja zwingend für sich selbst sprechen. Völlig unabhängig davon, wer am Ende rein hypothetisch den Tee trinken will.
Das ist ein exzellenter Punkt. Und die astrophysikalischen Beweise aus unserer Quelle tun auch exakt das. Was uns dann auch direkt zur ersten Säule bringt.
Okay. Lass hören.
Es ist die fundamentale Erkenntnis, dass der Raum, in dem wir uns befinden, wächst.
Das begann doch mit diesem Astronomen, wie hieß er noch, Vesto Melvin Slipher, oder? Im Jahr 1912.
Richtig, Slipher. Und wir müssen uns da echt mal klar machen, dass der absolute wissenschaftliche Konsens damals ein statisches, unendliches Universum war. Die hellsten Köpfe der Welt dachten ernsthaft, Galaxien schwirren einfach nur irgendwie zufällig herum.
Wie so Staubkörner in der Luft.
Genau, Aber als Slipher dann das Licht ferner Galaxien durch sein Teleskop analysierte, stieß er auf ein massives Problem für dieses statische Weltbild. Fast alle Galaxien bewegten sich eben nicht zufällig. Sie bewegten sich von uns weg.
Okay, das erinnert mich total an den klassischen Doppler-Effekt aus dem Alltag. Weißt du, wenn so eine Krankenwagensirene auf dich zukommt?
Ja, perfektes Beispiel.
Die Schallwellen klingen dann ja so gestaucht, der Ton ist viel höher. Und in dem Moment, wo der Wagen an dir vorbeirast und sich entfernt, da werden die Schallwellen gestreckt und der Ton wird hörbar tiefer.
Genau, das ist das Prinzip.
Aber wie genau überträgt sich dieses akustische Phänomen jetzt auf das Licht von ganzen Sternensystemen?
Also es geht in beiden Fällen schlicht um Wellenlängen. Wenn eine Lichtquelle auf uns zukommt, werden die Lichtwellen gestaucht. Das Licht verschiebt sich dann in Richtung des kurzwelligen blauen Endes des Spektrums. Das nennt man die Blauverschiebung.
Okay, das macht Sinn.
Entfernt sich die Quelle aber von uns, werden die Lichtwellen sozusagen in die Länge gezogen. Das Licht wird röter. Und Slipher blickte durch sein Instrument und sah überall diese Rotverschiebung.
Wahnsinn. Das gesamte Universum schien also buchstäblich die Flucht vor uns zu ergreifen.
Exakt. Und das war damals so radikal, dass selbst Albert Einstein kalte Füße bekam.
Ach was, wirklich? Einstein?
Ja. Seine eigenen mathematischen Gleichungen zur allgemeinen Relativitätstheorie zeigten eigentlich ganz klar, dass das Universum dynamisch sein muss. Es müsste unter seiner eigenen Schwerkraft kollabieren oder aber wachsen.
Und was hat er dann gemacht?
Weil halt alle an ein statisches Universum glaubten, hat Einstein einfach einen Schummelfaktor eingefügt.
Einen Schummelfaktor, ernsthaft?
Ja, die sogenannte kosmologische Konstante. Nur um das Universum auf dem Papier künstlich stillstehen zu lassen.
Ist ja krass. Hat er das später bereut?
Definitiv. Er bezeichnete das später als die größte Eselei seines Lebens. Denn Edwin Hubble hat dann einige Jahre später mit dem riesigen 200-Zoll-Teleskop am Mount Palomar endgültig bewiesen, dass die Galaxien nicht nur flüchten,
sondern
sie flüchten umso schneller, je weiter sie von uns entfernt sind. Das ist das berühmte Hubble-Gesetz. Und da das Licht ferner Galaxien Millionen Jahre braucht, um uns zu erreichen, blickte Hubble wortwörtlich in die Vergangenheit und sah ein expandierendes Universum.
Okay, aber wir müssen hier unser mentales Bild von dieser ganzen Flucht dringend mal anpassen. Die Galaxien rasen ja gar nicht wie so Raketen durch einen bereits existierenden leeren Raum, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Dr. Phillips bringt in der Quelle da diese fantastische Rosinenbrot-Analogie, die ich echt liebe.
Oh ja, die ist super anschaulich.
Also stell dir vor, du knetest Rosinen in einen Hefeteig und stellst ihn in den Ofen. Der Raum selbst ist der Teig. Er bläht sich auf. Und dabei zieht er die Rosinen, also die Galaxien, einfach so mit sich.
Genau so musst du dir das vorstellen.
Zwei Rosinen, die eh schon weit voneinander entfernt sind, werden durch diesen aufquellenden Teig dazwischen viel schneller voneinander getrennt als zwei, die direkt nebeneinander liegen.
Richtig. Und wenn wir dieses Bild des unaufhaltsam expandierenden Teigs jetzt mal konsequent zu Ende denken, dann zwingt uns das direkt zu einer weiteren, weitaus bizarreren Erkenntnis über unseren Tatort.
Warte, da muss ich direkt mal einhaken. Wenn sich der Raum seit Milliarden von Jahren ausdehnt, ziehen sich die ganzen Galaxien und Massen da draußen doch gegenseitig mit ihrer gigantischen Schwerkraft an, oder?
Das sollte man meinen, ja.
Das Ganze müsste sich also wie so ein hochgeworfener Ball irgendwann verlangsamen. Entweder der Ball fällt zurück, also ein kosmischer Kollaps, oder er schwebt irgendwann einfach nur noch gleichmäßig vor sich hin.
Und das war auch jahrzehntelang die absolut logische und völlig unangefochtene Annahme in der Kosmologie. Aber Anfang der 2000er Jahre haben Forscherteams vom MIT und aus Kalifornien ferne Supernovae untersucht, um genau diese Verlangsamung mal zu messen.
Und was kam raus?
Was sie fanden, hat die Physik buchstäblich erschüttert. Die Expansion verlangsamt sich nämlich gar nicht, sie beschleunigt sich.
Warte mal, echt jetzt? Der Ball wird also von allein immer schneller, während er in die Höhe fliegt?
Ganz genau.
Aber das widerspricht doch allem, was wir über Gravitation und Anziehungskraft wissen.
Ja, tut es. Und es zeigt uns, dass im scheinbar leeren Raum etwas existiert, das eine abstoßende Wirkung hat. Wir nennen es die dunkle Energie.
Dunkle Energie? Okay.
Es ist eine fundamentale Eigenschaft des Raums selbst. Quasi eine Art Antigravitation, die unaufhaltsam Materie auseinanderdrückt. Je mehr sich das Universum ausdehnt, desto mehr Raum gibt es natürlich.
Ah, und desto mehr dunkle Energie gibt es dann, die diese Expansion immer weiter antreibt?
Exakt. Ein sich selbst verstärkender Prozess.
Okay, krass. Also das ist jetzt die Expansion der Gegenwart. Wenn wir jetzt aber den Film logisch rückwärts abspielen lassen, also der Raum schrumpft wieder, die Galaxien rücken näher zusammen.
Mhm.
Wenn wir diese 13,72 Milliarden Jahre komplett zurückgehen, muss die gesamte Materie des Universums doch an einem winzigen, unvorstellbar dichten Punkt konzentriert gewesen sein.
Exakt. Und das führt uns direkt zur zweiten Säule der Urknalltheorie am kosmischen Tatort. Wenn alles in einem winzigen Punkt komprimiert war, muss dieser Ursprung unfassbar heiß gewesen sein.
Macht Sinn.
Wissenschaftler wie George Gamow, Ralph Alpher und Robert Herman haben schon in den 1940er Jahren postuliert, also wenn es diesen heißen Ursprung wirklich gab, dann fordert die Physik zwingend, dass wir heute noch Spuren dieser extremen Hitze messen können.
Da passt die Lagerfeueranalogie aus dem Skript wieder perfekt. Wenn du an einen verlassenen Campingplatz kommst und die Steine um die Feuerstelle sind noch warm, dann weißt du ganz genau, dass da vor kurzem ein Feuer gebrannt hat. Auch wenn die Camper schon längst spurlos verschwunden sind.
Genau, das ist das Prinzip.
Die Restwärme des Urknolls müsste also noch da sein. Nur eben durch diese enorme Expansion des Raumes über die Milliarden Jahre extrem abgekühlt und gestreckt.
Wir sprechen hier von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das große Problem in den 40er Jahren war nur, niemand wusste, wie man dieses extrem schwache Nachglühen überhaupt messen sollte.
Bis wann?
Bis 1964. Da arbeiteten Arno Penzias und Robert Wilson bei den Bell Labs in New Jersey an einer extrem sensiblen, gigantischen Hornantenne.
Ja, Moment, ich habe in der Quelle diesen Teil über ihre Arbeit gelesen und dachte im ersten Moment echt, das sei ein Druckfehler.
Warum?
Naja, die beiden hatten so ein konstantes, penetrantes Zischen in ihrem Empfänger. Und die haben wirklich versucht, das ernsthaft auf Taubendreck zu schieben.
Oh ja, die waren völlig verzweifelt. Die sind systematisch jede noch so absurde Fehlerquelle durchgegangen. Dieses Rauschen war einfach immer da, egal wohin sie die Antenne am Himmel richteten.
Und da haben sie erst mal an Tauben gedacht.
Naja, sie haben zuerst Störsignale aus New York City ausgeschlossen. Sie haben militärische Radaranlagen geprüft. Und ja, in dieser gewaltigen Antenne nisteten eben auch Tauben.
Unglaublich.
In ihrem wissenschaftlichen Bericht schrieben Penzias und Wilson dann sehr vornehm von weißem dielektrischem Material, das sie mühsam aus dem Horn kratzen mussten.
Taubendreck.
Genau, Taubendreck. Sie haben die Tauben umgesiedelt, die Antenne blitzblank poliert, aber das Zischen blieb.
Es war also allgegenwärtig, Tag und Nacht.
Ja, bis sie sich dann mit Physikern der Princeton University austauschten. Und paradoxerweise waren diese Forscher dort gerade dabei, ein Gerät zu entwerfen, um genau nach Gamows vorhergesagter Urknallstrahlung zu suchen.
Ach, verrückt.
Als die dann von dem Rauschen bei den Bell Labs hörten, fiel sofort der Groschen. Das Zischen war kein technischer Defekt. Es war buchstäblich das Echo der Schöpfung.
Krass.
Penzias und Wilson hatten das Nachglühen des Big Bang gefunden. Satelliten wie COBE, WMAP und Planck haben diese Entdeckung später mit atemberaubender Präzision kartografiert.
Weißt du, lass uns das mal ganz praktisch auf den Alltag runterbrechen für unsere Zuhörer. Erinnerst du dich noch an diese alten analogen Röhrenfernseher?
Oh ja, dunkel.
Wenn man da auf einen toten Kanal geschaltet hat, sah man dieses flimmernde Schneegestöber auf dem Bildschirm und man hörte so ein lautes, statisches Rauschen.
Mhm.
Dr. Phillips erklärt in seinem Vortrag, dass schätzungsweise 3-10% dieses Rauschens die direkte physikalische Interaktion der Antenne mit der kosmischen Hintergrundstrahlung ist.
Das ist wirklich unglaublich.
Du isst also abends auf der Couch deine Chips, guckst auf den Fernseher und siehst buchstäblich die Restwärme eines 13,7 Milliarden Jahre alten kosmischen Feuers.
Es ist wirklich der physikalische Fingerabdruck unserer Ursprünge direkt in deinem Wohnzimmer. Und diese immense Hitze bildet auch gleich die perfekte Überleitung zu unserer dritten Säule am Tatort.
Alles klar, wir haben die Expansion, wir spüren die Restwärme, was fehlt noch?
Wir müssen uns fragen, woraus das alles besteht. Was genau kochte eigentlich in diesem primordialen Feuer?
Ah, das Rezept des Universums. Wir reden hier von den allerersten 3 Minuten nach dem Urknall, oder?
Genau.
Es war ja so unvorstellbar heiß, also wir sprechen von Milliarden von Grad, dass Atome, wie wir sie heute kennen, noch gar nicht existieren konnten.
Selbst die elementarsten Kernbausteine flogen noch völlig losgelöst durcheinander.
Ja, und nimm mal die Protonen. Protonen sind positiv geladen und stoßen sich unter normalen Bedingungen gegenseitig massiv ab.
Wie zwei gleiche Magnetpole.
Genau. Aber der Druck und die Temperatur in diesem extrem frühen Universum waren so gigantisch, dass diese elektrostatische Abstoßung absolut keine Chance hatte. Die Protonen wurden mit brachialer Gewalt zusammengepresst und verschmolzen einfach miteinander.
Das ist Kernfusion. Im Grunde genau das, was unsere Sonne da oben am Laufen hält. Oder was bei einer Wasserstoffbombe passiert. Nur eben überall gleichzeitig.
Richtig. Und wie viel von welchem Element dabei überhaupt entstehen konnte, hing von einem winzigen, extrem kritischen Zeitfenster ab. Das Universum expandierte ja währenddessen rasant weiter. Und durch diese enorme Ausdehnung kühlte es auch sehr, sehr schnell ab.
Logisch.
Nach nur 3 Minuten sank die Temperatur so weit, dass der Ofen quasi aus war. Es konnten keine neuen, schwereren Elemente mehr durch Fusion gebacken werden.
3 Minuten? Das ist echt nichts. Ein Forscherteam hat sich dieses Zeitfenster ja ganz genau angesehen. Alper, Beth und Gamow.
Ja.
Und ich muss das an dieser Stelle einfach kurz erwähnen, weil es diesen doch recht trockenen Wissenschaftsbetrieb wunderbar menschlich macht.
Die Sache mit den Namen.
Genau. Gamow hat dem Physiker Hans Bethe eigentlich nur deshalb als Co-Autor auf das Papier gesetzt, damit die Liste der Namen wie das griechische Alphabet klingt. Alpha, Beta, Gamma.
Ein klassischer Akademikerwitz, aber hey, ihre mathematischen Berechnungen waren absolut revolutionär.
Was haben Sie herausgefunden?
Sie zeigten, wenn das Modell vom extrem heißen und dichten Urknall stinkt, dann musste in diesen ersten 3 Minuten eine ganz bestimmte Menge an Helium entstanden sein. Sie prognostizierten, dass exakt 25% der gesamten Masse des Universums Helium sein muss. Der gigantische Rest wäre dann primär Wasserstoff.
Okay, aber was ist denn mit all den schwereren Elementen? Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, also all das Zeug, aus dem Gesteinsplaneten und letztendlich ja auch wir Lebewesen bestehen.
Die kamen im Rezept des Urknalls schlichtweg nicht vor.
Gar nicht?
Nein, diese schwereren Elemente entstanden erst hunderte Millionen Jahre später in den extrem heißen Kernen der allerersten Sterne. Und erst als diese Sterne dann in gewaltigen Supernova-Explosionen starben, schleuderten sie diese Bausteine ins All hinaus.
Wow.
Das elementare Rezept des Big Bang lautete aber schlicht 25% Helium.
Okay, das ist die rechnerische Theorie auf dem Papier. Wenn wir nun aber heute unsere modernen Spektrometer auf ferne alte Gaswolken oder völlig unberührte Regionen im Kosmos richten, was finden wir da?
Wir finden heute exakt 25% Helium.
Verrückt.
Ja, mit einer winzigen Fehlermarge von plus minus 1%. Es ist eine absolute Punktlandung. Die Theorie des Urknalls hat ein kosmisches Rezept vorhergesagt, das sich bei jeder einzelnen Beobachtung präzise bestätigt.
Damit stehen unsere 3 Säulen am Tatort echt unerschütterlich. Wir haben die Expansion, das Echo und das Rezept.
Ganz genau. Aber wenn wir schon beim Rezept des Universums sind, die Quelle offenbart uns hier noch eine Zahl, die unsere eigene Wichtigkeit mal stark relativiert.
Okay, jetzt wird's existenziell. Schieß los.
All diese Materie, die wir gerade besprochen haben, also das Helium, der Wasserstoff, die Sterne, die Planeten, du und ich, diese sogenannte baryonische Materie, die macht nur etwa 4% des gesamten Universums aus.
Warte mal. Wir und alles, was wir jemals sehen, berühren oder mit Licht messen können, das sind nur 4%?
Genau.
Das ist ein Witz. Und der Rest?
Weitere 23% bestehen aus dunkler Materie. Wir wissen, dass sie da ist, weil wir ihre gewaltige Schwerkraft messen können. Sie hält Galaxien wie einen unsichtbaren Kleber zusammen und wir können beobachten, wie ihre massive Präsenz das Licht ferner Sterne wie eine unsichtbare Linse ablenkt.
Aber wir sehen sie nicht?
Nein. Sie interagiert ansonsten überhaupt nicht mit Licht oder normaler Materie.
Das sind also 27% zusammen und die restlichen 73%?
Das ist die dunkle Energie, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Jene mysteriöse Kraft, die den Raum immer schneller auseinanderdrückt.
Puh, das muss man echt erstmal sacken lassen. Wir leben in einem Universum, das zu 96% aus Entitäten besteht, aus denen wir nicht gemacht sind, die wir nicht sehen können und deren wahre physikalische Natur wir kaum begreifen.
Wir sind ein winziger, absolut seltener Ausnahmefall in diesem Kosmos. Und doch sind wir in der Lage, seine komplexesten Mechanismen zu entschlüsseln. Fassen wir unsere Indizienkette also abschließend mal zusammen.
Gerne.
Hubbles Entdeckung der expandierenden Raumzeit, das Echo der kosmischen Hintergrundstrahlung und die präzise Übereinstimmung beim kosmischen Heliumrezept. Dr. Phillips nutzt hier das Bild einer dreifachen Schnur.
Eine dreifache Schnur.
Ja. Eine einzelne Theorie mag vielleicht angreifbar sein, aber diese drei völlig unabhängig voneinander bewiesenen Säulen verflechten sich zu einem Fundament, das einfach nicht so leicht reißt.
Und hier kommen wir zum faszinierenden Fazit der Quelle. Dr. Phillips zitiert am Ende seines Vortrags Robert Jastrow. Jastrow war ein extrem hochkarätiger NASA-Astronom und der Gründer des Goddard Institute for Space Studies.
Ein brillanter Kopf.
Absolut. Und ganz wichtig für unseren Kontext hier, Jastrow ist kein Theologe. Er bezeichnete sich selbst ganz offen als Agnostiker. Er hat sich schlichtweg nur die kühlen, harten astrophysikalischen Daten angesehen.
Und genau dieser agnostische Wissenschaftler stellt dann fest, dass die astronomischen Fakten bemerkenswert parallel zur Erzählung der Genesis laufen.
Das ist echt erstaunlich.
Beide Narrative beschreiben einen klar definierten Moment in der Zeit, in dem alles aus dem Nichts begann, einen abrupten Blitz aus Licht und Energie. Die Wissenschaft liefert uns die hochkomplexe Mechanik dieses Moments, während die Theologie nach dem Zweck fragt.
Und für Dr. Phillips liegt genau hier die Brücke, oder? Astrophysik und Religion müssen keine verfeindeten Lager sein, weil sie letztendlich von verschiedenen Seiten auf exakt dasselbe fundamentale Ereignis blicken.
Genau das ist seine Kernaussage. Er fragt dann, warum manche gläubige Menschen eigentlich Angst vor wissenschaftlichen Erkenntnissen haben, wenn selbst rein datengetriebene Forscher wie Jastrow anerkennen, dass die Astrophysik letztlich auf einen präzisen Schöpfungsmoment hindeutet.
Es ist eine wirklich tiefgründige Perspektive, um diese oft so starr verhärteten Fronten zwischen Glauben und Wissenschaft mal ein bisschen aufzuweichen. Aber wir werten das an dieser Stelle gar nicht, wir geben das nur so wieder, wie es in der Quelle steht.
Richtig. Mit diesen gebündelten Erkenntnissen bist du nun am Ende unserer Spurensuche angelangt. Du verstehst jetzt, warum und wie sich der Raum ausdehnt, woher das ominöse Rauschen in der Antenne kam und warum das exakte Heliumverhältnis den Fall abschließend klärt.
Du bist jetzt offiziell ein bestens informierter Insider an diesem kosmischen Tatort.
Die Indizien sind gesichert, der Fall der drei Säulen ist geschlossen.
Danke, dass du uns heute auf diese 13,7 Milliarden Jahre lange Ermittlungsreise begleitet hast. Aber bevor du jetzt abschaltest und wieder in deinen normalen Alltag zurückkehrst, lass uns noch einmal ganz kurz an diesen flimmernden alten Röhrenfernseher denken, den wir vorhin besprochen haben.
Ein schönes Bild zum Abschluss.
Weißt du, das war ja eigentlich ein völlig banales, fast schon nerviges Ärgernis der Technikgeschichte. Und doch hat es jahrzehntelang buchstäblich das älteste und gewaltigste Geheimnis des Universums direkt in unsere Wohnzimmer gesendet. Und kein Mensch wusste, was es war.
Das pure Echo der Schöpfung versteckte sich im tauben Dreck einer Antenne und im Rauschen eines Bildschirms.
Genau. Und wenn das wahr ist, welche anderen gewöhnlichen, scheinbar profanen Phänomene um uns herum verbergen heute vielleicht noch gewaltige kosmische Geheimnisse? Welche alltäglichen Störgeräusche in unserer Welt halten wir heute für völlig belanglos, weil einfach noch nicht der nächste Penzias oder Wilson gekommen ist, um wirklich genau hinzuhören und das Flüstern des Universums zu entschlüsseln? Halte die Augen offen, bleib neugierig und wir hören uns bei der nächsten Entdeckungsreise.